Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. 2026 verzeiht keine Fehler. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, 2025 ist fast vorbei und 99% der Unternehmer, der deutschen KMU-Unternehmer, ist ja eigentlich doppelt gemoppelt, nicht wahr? Der deutschen KM-Unternehmer, müssen wir eigentlich sagen, ne? Haben nichts gemacht. Haben versucht, ihre Kostenstrukturen zu optimieren, billiger einzukaufen, quack, was passiert? Insolvenzen sind auf dem absoluten Top-Niveau. Ich glaube, über 60 Insolvenzen pro Tag. Und eine Schreckensmeldung jagt die andere, nicht wahr? Ihr hört es und Entlassungen und Deindustrialisierung und der Winter der Entlassungen und alles ist so furchtbar und wir werden eine gigantische Arbeitslosigkeit sehen und es ist so schrecklich und wir werden alle sterben und alle werden verhungern. So, Punkt Nummer eins. Lasst euch bitte nicht weiterhin diesen ganzen Schwachsinn in die Köpfe klopfen. Diese ganzen Sachen, die ihr da in den Medien seht, egal ob jetzt öffentlich-rechtliche oder die sogenannten Alternativmedien, alle haben nur das gleiche Ziel. Euch nämlich in Panik zu versetzen, weil ihr dann ihre Scheiße weiter konsumiert. Ganz einfach. Wenn man sich die Zahlen mal nüchtern anguckt, muss man sagen, ja, es gibt eine ganze Menge zu tun und es sieht richtig scheiße aus, aber es sieht nicht so scheiße aus, wie es euch da draußen erzählt wird und es ist lange nicht so hoffnungslos. Und alleine über diese ganze Hoffnungslosigkeit zu reden, ist ja schon mal komplett bescheuert. Denn wenn man sich mal so ein bisschen mit der Menschheitsgeschichte allein der letzten 4000 Jahre beschäftigt, dann muss man erkennen, dass wahrscheinlich jede Generation davon ausgegangen ist, dass sie die letzte Generation ist, weil es so schrecklich ist und wir alle sterben werden und alle werden verhungern. So, interessanterweise ist es immer weitergegangen und es wurde immer besser. Mit sehr dunklen Phasen da drin, ja, schauen wir uns allein das letzte Jahrhundert an. Was haben Menschen wohl kontinuierlich im letzten Jahrhundert gedacht? Das ist doch absolut lächerlich, dass wir hier mit unseren fetten Ärschen auf unseren dicken Sofas in warmen Wohnungen sitzen und drüber jammern, wie schrecklich alles möglicherweise in der Zukunft mal sein wird, während keiner was dafür tut, dass es nicht so schrecklich wird in der Zukunft. Das ist doch das große Dilemma und das ist so diese ultimativ deutsche Verhaltensweise. Da zu hocken, zu schmollen, sich über die ganze Welt zu beschweren und wehe, es läuft woanders irgendwas besser als in Deutschland, dann suchen wir sofort danach, was da nicht gut läuft, damit wir darüber reden können. Wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass andere Sachen besser können. Wir sind auch nicht bereit, das einfach mal möglicherweise sogar einfach zu kopieren oder uns davon inspirieren zu lassen oder vielleicht genauso vorzugehen. Ich meine, überleg doch mal, Frankreich ist faktisch pleite als Land. Und trotzdem haben die ein Wachstum von 4% und wir eins von minus irgendwas. Ja, also, ne, was stimmt denn an der ganzen Story nicht? Und das ist doch diese ganze Käse, was da erzählt wird. Das, was ihr seht, die ganzen Insolvenzen und dass es den Konzernen Bosch, VW, Porsche und so weiter so scheiße geht, das ist Missmanagement über Jahrzehnte, liebe Freunde. Das sage ich hier in dem Podcast immer wieder. Das ist nicht plötzlich entstanden. Das ist nicht plötzlich, weil der Herr Habeck Wirtschaftsminister war, so geworden. Sondern es sind einfach unglaublich schlechte Entscheidungen getroffen worden oder gar keine Entscheidung getroffen worden. Das Ganze ist von Gier getrieben. Es gibt kein Leadership da drin. Naja, und was kriegst du am Ende? Es scheitert. Das sage ich euch jetzt seit über 800 Folgen. Kein Leadership heißt, die Sache geht in den Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann kann man sich lange drauf einen runterholen. Deutscher Konzern von Weltruf über 100 Jahre. Ja, und dann ist am Ende doch kaputt. Also was ist es denn dann wert? Ja, und ohne da jetzt zu tief drauf einsteigen zu wollen, hier zum Beispiel unsere großen, tollen deutschen Autobauer, was war denn? Die haben sich alle einen drauf runtergeholt, als es hieß, hey, es gibt Geld für E-Autos. Das haben sie gehört. Und dann haben sie da sich blenden lassen von der ganzen Scheiße, haben gar nicht verstanden, was Elon Musk eigentlich tut. Das kommt noch dazu, da siehst du mal, wie inkompetent diese Menschen sind. Ja? Oder dann haben sie beschlossen, oh ja, E-Autos sind unsere Zukunft, wir können es zwar nicht und wir können nicht kostengünstig herstellen und die Chinesen sind viel besser und wir haben auch gar keinen Markt auf der Welt, aber wir sind ja die deutschen Premium-Autobauer und wir können E-Autos, die andere für ein Drittel des Preises verkaufen, die reißen die uns aus den Händen. Und was ist jetzt? Porsche ist, naja, am Arsch. VW ist am Arsch, Bosch geht's auch nicht so gut, ne? Und so andere. So, dann gehen wir auf die KMU-Ebene. Diese ganzen Familienunternehmen, die jetzt plötzlich scheitern. Leute, streicht mal das Wort plötzlich. Das sind Unternehmen, die sind seit Jahrzehnten schlecht gemanagt worden. So wie die meisten Familienunternehmen ja, bis auf einen wirklich sehr kleinen Prozentsatz. Wenn du mal guckst, hier die Familienunternehmer der Verband, da sind glaube ich 5.000 oder 6.000 Unternehmen drin. Wie viele Unternehmen haben wir in Deutschland? Über 3 Millionen. Merkst du was? Ich weiß nicht, wie oft ich schon Unternehmer begleitet habe mit meinen Trainings, die tatsächlich übernommen haben von einer Elterngeneration. Und es ist immer das gleiche Spiel. Die Elterngeneration hat es komplett runtergerissen, weil der alte Sack sich nie weiterentwickelt hat. Einfach immer gemacht hat, wie er meinte. Es wurde alles immer schlechter. Der hat immer weiter die schlechten Entscheidungen getroffen. Die gleichen, die er halt immer getroffen hat. Und dann übernimmt es irgendwann der Sohn oder die Tochter und kann das Ding erstmal aus der Quasi-Insolvenz oder manchmal sogar aus der Insolvenz in der Restrukturierung rausführen. Und dann ziehen die das Ding mühsam wieder hoch. So, das ist doch mal die Realität. Und es ist ziemlich katastrophal in Deutschland mit diesen Altunternehmern, denn die sind, und das ist meine Erfahrung jetzt über 10 Jahre und Gesprächen aus, ich weiß nicht wie viel, über 1.000 Unternehmern wahrscheinlich, allein in Deutschland, pardon my French, aber die sind quasi hirntot. Ja, also ein Unternehmer über 50, der ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der ist noch in der Lage, irgendwie ein bisschen flexibel zu denken und der ganze Rest, der ist einfach so in seiner spießigen, verkrusteten Arroganz gefangen, weil er das jetzt seit 25 Jahren macht, kann er alles, weiß er alles. Er hat zwar keine Ahnung, was das Internet soll und lass uns bitte nicht über Digitalisierung oder Cybersicherheit anfangen. Da haben die gar keine Ahnung. Von Führung haben sie keine Ahnung. Die Leute sollen ihre Arbeit machen, die sollen nicht lange rumquatschen. Habe ich wörtlich von solchen Unternehmern gesagt bekommen und zwar mehr als einmal. Ja, also hier haben wir wirklich ein großes Problem. Die Unternehmerlandschaft ist komplett überaltert. 54% der Unternehmer sind über 50. Und es gibt keine Nachfolgeregelungen in den meisten Fällen. Man hat sich ja auch nie Mühe gegeben. Das ist einer der Aspekte von Leadership. Ein guter Leader sorgt ab Tag 1 dafür, seinen direkten Nachfolger zu entwickeln. Wie kann es denn sein, dass 250.000 Unternehmen keine Nachfolger finden? Will natürlich keiner haben, will keiner machen. Warum? Weil die meisten so schlecht aufgestellt sind, dass du die erstmal restrukturieren musst. Weil die toxische Umgebung Unternehmenskulturen haben. Weil du so viel Arbeit, Zeit und Geld investieren müsstest, da kannst du auch selber neu gründen. Das sind alles keine Effekte, die plötzlich passiert sind. Ja, das war jetzt eine lange Einleitung, aber es ist nun mal so. Hier ist nichts akut. Das ist nicht akut, weil kein russisches Gas mehr da ist. Das ist nicht akut, weil jetzt die Energiekosten so hoch sind. Komme ich gleich noch drauf. Über 2/3 der deutschen Unternehmen sind nicht mal wirklich in erheblicher Weise von den Energiekosten betroffen. Also nicht so, dass man sagen könnte, ja deswegen geht jetzt ein Unternehmen drauf. So, schauen wir uns das Ganze einfach mal so ein bisschen insgesamt an, ja. Was tatsächlich los ist, auch ein bisschen, wie lange das Ganze schon geht. Es geht ihm schon deutlich länger, als immer überall erzählt wird. Das sind alles Bullshit-Stories und man sieht einfach, man hat sich hier jahrzehntelang bequem zurückgelehnt, hat sich auf dem ausgeruht, was die Vorgänger in den 60er, 70er, 80er Jahren bis in die 90er hinein erschaffen haben und seitdem wird hier nicht mehr richtig was gemacht. Deutsches Unternehmertum ist überwiegend amateurhaft. Es sind die Dinge nicht erledigt worden, die man hätte erledigen müssen. Marketing, Branding, Digitalisierung, jetzt kommt Cybersecurity dazu, jetzt kommt KI mit dazu. Leadership ist völlig unterlassen worden, Unternehmenskulturen gibt es nicht. All diese Dinge bedingen einander, hängen ultimativ zusammen. Ich habe in den letzten 10 Jahren keinen Unternehmer kennengelernt, der auch nur 2 davon wirklich auf die Reihe bekommen hätte. So gut wie alle haben rudimentäre bis gar keine Kenntnisse in diesen Bereichen. Ja, und jetzt stehst du da mit einem großen Kopf und einem kleinen Strohhut, wie meine Mutter immer gesagt hat, und weiß nicht mehr, was du machen sollst mit dem Rest der Welt, weil der Rest der Welt, der ist weitergezogen, der Rest der Welt hat verstanden, dass sich die Welt verändert, der Rest der Welt hat angefangen, die Technologien zu benutzen, schon vor 20 Jahren, der Rest der Welt, der passt sich an, der ist aufmerksam, der nutzt das, der erzeugt Momentum. In Deutschland guckst du auf Unternehmenswebsites, die kommen gefühlt aus 2005, aus dem Gratis-Baukasten, den dir dein Provider mitliefert. Ich rede mit Unternehmern, egal welchen Geschlechts jetzt, die mir erzählen, bei ihnen kann man ein Produkt nicht auf der Website ordern, da musst du eine E-Mail-Anfrage schicken und dann wunderst du dich, dass nichts verkauft wird. Aber es sind die gleichen Leute, die sagen, hey, ich brauche keine Berater, ich mache das schon seit 20 Jahren, was will mir da einer erzählen? Ich würde mal sagen, so ziemlich alles könnte dir ein Berater erzählen. Und das ist tatsächlich das Problem, weil dann kauft ihr nämlich irgendwelche Leute, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben, ob die irgendeine Qualität haben. Und die erzählen euch dann auch alles Mögliche, nur leider nicht das, was wirklich funktioniert. Und am Ende seid ihr so schlau wie vorher, nur deutlich ärmer. Und dann habt ihr gar keine Kohle mehr, euch mal wirklich jemanden zu holen, der euch helfen kann. Naja, und dann geht's so dahin. Ne? An der Stelle sei einfach mal erwähnt, Achtung, Eigenwerbung. Ich bin der Einzige in Deutschland, der euch die Leadership-Konzepte der besten Teams der Welt 1:1 direkt ins Unternehmen bringen kann. Ich arbeite direkt mit der Geschäftsleitung, sprich mit dem Unternehmer oder mit den Geschäftsführern, wenn sie eben Anteilseigner sind, zusammen und mit der Top-Führungsriege. Und das sorgt für den Multiplikatoreneffekt im Unternehmen. Und das sind auch die einzigen Führungskonzepte, die nachweislich, nachhaltig, richtig gut funktionieren. Und zwar Open-End. Bis auf ein, zwei Ausnahmen da draußen findest du da draußen niemanden, der dir wirklich, wirklich dabei helfen kann, ordentlich Leadership und ordentliche Unternehmenskultur in deinem Unternehmen zu etablieren. Und ich bin, wie gesagt, der Einzige in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, der dir die Konzepte zum Beispiel der Navy SEALs direkt in dein Unternehmen bringen kann. Warum bin ich der Einzige? Weil ich der Einzige bin, der sich jemals die Mühe gemacht hat, ein Jahrzehnt lang in die USA zu reisen und dort von den Besten der Welt direkt zu lernen. Deswegen, wenn du das willst, wenn du das beste Leadership-Konzept der Welt für dich etablieren willst, wenn du eine unfassbar geile Kultur etablieren willst, die Top-Leute magisch anzieht, dann bin ich der Einzige tatsächlich, mit dem du sprechen kannst. So, den Link für so ein Gespräch, für so ein Briefing findest du in den Shownotes. Weiter geht's. So, also, wir haben den deutschen Mittelstand, der steht zwischen struktureller Investitionsverweigerung, tatsächlich einem kompletten Führungsversagen und natürlich immens weiter steigenden Kostenlasten. So, und wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2026 gucken, also das ist der perfekte Sturm, der hier aufgezogen ist. Und man hat ihm zugeschaut, wie er sich zusammengebraut hat. Ja, und jetzt hat man halt Jahre vergeudet. Die letzten 3-4 Jahre wurde nur lamentiert, oh, die Politik, es geht immer noch weiter. Die Unternehmerverbände machen das, diese ganzen komischen Vereine wie Institut für neue soziale Marktwirtschaften, wie sie alles, diese ganzen Lobbyvereine, die quatschen euch das gleiche Zeug in den Kopf wie die anderen auch, weil sie selber nur Profit daraus machen wollen. Eure Unternehmerverbände haben nicht euer Bestes im Sinn. Die sind rückständig bis zum Kannichtmehr. Die wissen auch selber nicht, was zu tun ist. Sorry, not sorry, so ist es halt einfach einmal. Sondern die müssten euch schon längst erzählen, woran ihr arbeiten müsst, und die müssen euch strukturierte Programme dafür anbieten und nicht irgendwie mal hier einen Vortrag über Digitalisierung, sondern die müssten sagen, okay, hier ist der Zusammenschluss, wir brauchen bessere Führung in den Unternehmen, damit wir wirklich die Personalkosten langsam mal eindämmen können. Denn das ist das, was euch letztlich über den Kopf wächst. Ich nenne euch gleich die Zahlen hier, die sind auch mit Quellen hinterlegt. Und die schlagen alle anderen Kosten um Längen. Und es kümmert sich einfach niemand drum. Weil man hier so arrogant ist, dass man einfach behauptet, das ist das Gleiche, was die Bundesregierung macht. Ja, man behauptet einfach, nee, ist nicht so und wir wissen, wie das läuft. Und die Ergebnisse sind halt katastrophal, aber man macht einfach weiter damit. Ja, und das ist so das, was Deutschland im Moment vom Rest der Welt unterscheidet, weil das sehe ich nirgendwo in dieser Ausprägung, in dieser Qualität. Diese massive Verweigerung vor der Realität. Und ich glaube, das ist tatsächlich durch die letzten Jahre, durch das extreme Verhalten dieser linksgrünen Politik, was ja jetzt auf Maximum auswächst, so als Grundstimmung installiert worden. Wir beschäftigen uns in Deutschland ja praktisch per Dekret nicht mehr mit der Realität. Also wir haben ein Migrationsproblem, wir reden einfach nicht drüber. Wenn du nichts drüber redest, dann existiert es auch nicht mehr. Ja, so. Und so wird das hier im Unternehmertum auch gemacht. Wir ignorieren die Probleme einfach, dann existieren die vermeintlich nicht. Ja, und dann geht einer nach dem anderen pleite. Und was ist am Schluss gewonnen? Nix. So. Also, wir haben eine Investitionszurückhaltung, die tatsächlich bis in das Jahr 2011 zurückreicht, wenn man sich die mal anguckt. Wie viel Fremdmittel von Unternehmen beansprucht werden. Ja, das ist ein wichtiger Indikator für Investitionsbereitschaft, weil die allermeisten Unternehmen größere Investitionen zumindest nicht aus Eigenkapital decken können. Der Trend, das ist was sehr Positives, der Trend, aus Eigenkapitalinvestitionen zu finanzieren, hat in den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen. Allerdings sind die allerwenigsten Unternehmen tatsächlich liquide. Das heißt, wenn die investieren können, dann ist das extrem wenig. Da gibt es ja auch sehr gute Zahlen dazu. Also 98% der deutschen Unternehmen machen ja nie dauerhaft wirkliche Gewinne, sondern die haben mal Geld, dann haben sie mal keins. Die meiste Zeit haben sie nicht besonders viel. Die meisten Unternehmen haben eine finanzielle Reichweite von nicht einmal 4 Wochen. Wie wollen die Investitionen stemmen? Das heißt, die gehen natürlich zu einer Bank. Das ist ein etabliertes System. Ist ja wunderbar. Das Finanzamt bezahlt am Ende zumindest einen guten Teil deiner Investitionen. Quack, quack, quack. Schöne Sache. Und die Unternehmen machen es seit 2011 immer weniger. So, und das ist eben das Ding. Wir haben jetzt hier völlig überalterte Industrie. Ja, wir haben einen riesigen Produktionsgüterrückstau, Investitionsrückstau. Der Rest der Welt produziert mit moderneren Maschinen, die besser produzieren, die bessere Qualität produzieren, die schneller produzieren, die höhere Zahlen produzieren können in kleinerer Zeit. Und ja, so, das ist ein Element. Ja, also dieser völlige Mangel an Investitionsbereitschaft. Das ist über die Jahre kontinuierlich gesunken. 2023 hat man mit einem Investitionsanteil von 39% ein historisches Allzeittief. So, mehr als 6 von 10 mittelständischen Unternehmen machen keine nennenswerten Investitionen. Und zwar schon sehr lange nicht mehr. So, ist ein Riesenproblem. Da sind natürlich psychologische Faktoren mit drin. Und Leute, das ist die Story. Ja, ihr seid die ganze Zeit in eurem Kopf, ihr habt so viel Angst vor der Zukunft, ihr wollt alle Sicherheit, ihr wollt alle auf sicher spielen und deswegen spielt ihr gar nicht und wartet. Und damit seid ihr Opfer der Umgebungsbedingungen, ihr seid ein Spielball aller Elemente da draußen, sei es der Chinesen, sei es unsere eigene Politik, sei es der EU, weil ihr selber nichts unternehmt. Ihr entscheidet nichts, ihr macht nichts, ihr reagiert nicht, ihr wollt es auf sicher spielen. Und wisst ihr, was die harte Wahrheit ist? Wer versucht, auf sicher zu spielen, wird garantiert verlieren am Ende. Das ist gar keine Frage, es ist nur eine Frage der Zeit. So, also, ich habe gerade schon gesagt, es wird immer weniger auf Bankkredite zurückgegriffen. Es ist jetzt natürlich mittlerweile ein Thema, weil die Anforderungen immer weiter gestiegen sind. Ne? Und dann haben wir eben das Problem, dass der größte Teil der deutschen KMUs halt keinen wirklich hohen Kapitalstock hat. Ja, im Schnitt sind es, glaube ich, 30% Eigenkapitalquote. Ja, das ist halt nicht so wahnsinnig berühmt. Ne? Da wird man natürlich automatisch dann auch vorsichtig, könnte man argumentieren. Ja, der Punkt ist, die Unternehmen laufen halt nicht gut genug, um die Eigenkapitalquote kontinuierlich zu erhöhen. Ne? So, und das hängt eben direkt mit dem Führungsversagen zusammen. So, jetzt wirst du sagen, ja, was hat denn Führung jetzt für einen Einfluss auf die Eigenkapitalquote und auf die Investitionen und so weiter? Na, weil die Kohle nicht da ist. Warum ist denn die Kohle nicht da? Und das ist doch das, wovon ich immer spreche. Ich roll jetzt nicht alles nochmal auf. Ich roll jetzt nicht nochmal die ganzen Gallup-Studien auf und so weiter, die von Jahr zu Jahr schlechter werden. In Deutschland katastrophal sind schlechtesten Ergebnisse aller Industrieländer. 16% der Führungskräfte kriegen von den Leuten, die sie führen, das Prädikat. Wir sind wirklich zufrieden mit dir. 16%. Ja? Nicht mal ein Fünftel. Wir haben eine ganz niedrige emotionale Bindung an die Unternehmen. 78% fühlen sich nicht wirklich an den Arbeitgeber gebunden und komplett von ihm getrennt sind schon knapp 15%. Wahrscheinlich sind es mehr. Whatever, wir nehmen einfach mal diese Zahlen. So, diese Zahlen werden jedes Jahr schlechter. Und dann laufen die Leute rum und sagen, ach, die Gallup-Studie, das kannst du vergessen. Das wird ja jeden Tag, jedes Jahr immer schlimmer. Das ist doch alles Quatsch. Nee, das ist die Realität. Das ist ja das, was ich miterlebe in den Unternehmen. Das ist ja das, was ich von Arbeitnehmern auch immer wieder gespiegelt kriege. Und das kriege ich, wenn sie ehrlich sind, auch von Unternehmern gespiegelt oder von Managern, von Top-Führungskräften, die irgendwo weggegangen sind. Es ist die harte Realität. Es wird seit Jahrzehnten nicht darin wirklich investiert. So, jetzt steigen die Investitionen zwar, aber der Markt ist mittlerweile überschwemmt mit lauter Fake-Führungskräftetrainern. Jeder, der mal in irgendeiner Führungsrolle gewesen ist, egal ob er Projektleiter war oder ob er einen eigenen Kiosk gehabt hat, so ungefähr, der hat jetzt plötzlich Führungserfahrung. So, hier ist ein ganz wichtiges Kriterium. Bloß weil jemand in der Führungsposition war, heißt es nicht, dass er weiß, wie man führt. Bloß weil du mal auf dem Fußballplatz gestanden bist, heißt das nicht, dass du wirklich weißt, wie man Fußball spielt. Und die allermeisten wissen nicht, wie das funktioniert. Dann hast du diese ganze Psychofraktion, die in einem Hörsaal irgendwelche Psychologie studiert haben und dir dann erzählen, wie man Menschen richtig führt, die vom realen Leben gar keine Ahnung haben, gar nicht wissen, wie so ein Alltag funktioniert, wie man wirklich differenziert kommuniziert mit verschiedensten Leuten, verschiedenstem Intellekt, verschiedensten kulturellen Hintergrund. Die sind völlig hilflos, die können nur rumtheoretisieren. Kannst da auch alles vergessen. Dann hast du da so die mega erfolgreichen Pseudotrainer, die waren mal Rhetoriktrainer oder die waren mal irgendwas anderes und dann sind sie auf einmal Führungskräftetrainer und von denen kriegst du den gleichen Scheiß wie von allen anderen. Die 6 Stile der Führung, bla bla, situativ angepasst führen, queer Quark, Mitarbeitermotivation, der ganze Rotz, funktioniert alles nicht. So, woher weiß ich das? Weil ich was ganz anderes mache. Warum weiß ich, dass meins funktioniert? Erstens, weil es funktioniert. Zweitens, weil es das ist, was die erfolgreichsten Teams und mittlerweile auch die erfolgreichsten und größten Unternehmen der Welt kontinuierlich und konsequent anwenden, weil es halt eben wörtlich Schlachtfeld getestet ist. Und jetzt kommt's, die besten Teams der Welt und die Unternehmen, die von ihnen lernen, die nutzen nichts, auch gar nichts von dem, was du hier in einem deutschen Führungskräftetraining hörst. Das ist nämlich alles rumtheoretisiert. Und bloß weil einer mal Topmanager bei VW war, heißt das noch lange nicht, dass der weiß, wie Führung funktioniert. Weil wenn du weißt, wie die Kultur bei VW ist, ja, gute Nacht, Marie. So einen würdest du dir nicht holen. Aber klingt natürlich geil. Ja, so, deswegen Vorsicht, liebe Freunde. Im Prinzip, also man investiert vielleicht Geld in Führung, aber dann auch typischerweise Geschäftsführung will nichts davon wissen. Die sollen das mal machen, das muss da mal besser laufen. So, das große Problem ist immer der Typ an der Spitze. Wenn der nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln, vor allem charakterlich weiterzuentwickeln, dann kannst du es gleich vergessen. Ich arbeite mit Unternehmen nicht, wo die Geschäftsleitung nicht selber im Training ist bei mir. Weil es nicht funktioniert, weil es keine Ergebnisse bringt. Ist ganz einfach. So, das heißt, im Endeffekt wird nicht wirklich was für Führung gemacht. Da werden Kästchen abgehakt, ja, da wird eine Liste erfüllt, ja, haben wir auch mal was gemacht, wir müssen mal was für Führung machen, da wird da irgend so eine Teambuilding-Maßnahme gemacht und so weiter, kannst du alles vergessen. Im Endeffekt passiert so gut wie nichts. Was sehr schade ist, weil du kriegst bereits im ersten Jahr einen massiven Return on Investment, wenn du in gutes Leadership-Training investierst. Mindestens das Doppelte kriegst du wieder raus, was du reingesteckt hast. Und das ist ja ein langfristiger, kumulativer Effekt über die Jahre hinweg. Das heißt, einmal ein wirklich gutes Investment in Leadership Training gemacht für ein Jahr, spart dir die nächsten Jahre Millionen. So, aber offensichtlich ist halt auch Rechnen im Unternehmertum nicht so wirklich populär, weil es macht halt der allerkleinste Teil. Also 1-2% der Unternehmen allerhöchstens. Ja, das reicht halt nicht, um Wirtschaftsstandort wirklich erfolgreich am Laufen zu halten. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, wenn wir alleine die Ergebnisse aus der Gallup-Studie nehmen, Mitarbeiterzufriedenheit, direkt mit der Mitarbeiterzufriedenheit beziehungsweise mit der emotionalen Bindung, da kommen noch andere Faktoren dazu, da greife ich aber jetzt hier nicht weiter aus, weil es eine eigene Episode wäre oder eigene Episoden tatsächlich sogar, was da alles dazu gehört. Es beeinflusst direkt die Produktivität, es beeinflusst direkt den Krankenstand, es beeinflusst direkt auch die Bereitschaft, tatsächlich mal ein bisschen mehr zu arbeiten. Ihr kennt das, Dienst nach Vorschrift, innere Kündigung, Absenteismus etc. pp. Gespräch mit der Führungskraft geführt, am nächsten Tag krank, sind alles die Effekte, die aus schlechter Führung resultieren. Sind alles Dinge, die unfassbar viel Geld kosten. Alleine die Kosten durch die sogenannte innere Kündigung, das heißt, das sind diese 78%, die sich nicht wirklich connected fühlen mit ihrem Unternehmen, belaufen sich für die deutsche Wirtschaft pro Jahr auf circa 130 Milliarden Euro. Nur dieser eine Fakt, da sind wir noch bei gar nichts anderem. Ja? So, das Ganze geht natürlich noch weiter. Wir haben das große Thema Mitarbeiterfluktuation, da rede ich wahrscheinlich in fast jeder Folge mittlerweile drüber. Die Kosten dafür sind exorbitant. Im Mindestfalle kannst du 43.000 Euro für eine ausgetauschte Stelle annehmen. Das geht schnell auf 90.000, 200.000 hoch, je nachdem, was für eine Qualifikation das ist. Dann hast du Opportunitätskosten, die noch dazukommen, die sind nämlich da gar nicht erfasst. Und dann kommt dazu, dass mittlerweile ein Drittel der Leute in der Probezeit wieder kündigt. Also katastrophale Zahlen, absolut katastrophale Zahlen. Das findest du sonst nirgendwo auf der Welt. Und über 60% sind nach 6 bis 9 Monaten bereits wieder weg. Das heißt, wenn du davon ausgehst, das ist auch so ein statistischer Fakt, es dauert im Schnitt 12 Monate, bis der neue Mitarbeiter die Performance eines geübten oder erfahrenen Mitarbeiters erreicht, den er möglicherweise ersetzt hat. So, das heißt, wenn er nach 6 Monaten geht, ist der noch nicht mal halb drin gewesen. Das heißt, du hast wirklich Geld für nichts bezahlt und jetzt werden die nächsten 43.000 Euro fällig. Es ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal, wenn du einen ersetzt, kommen riesige Zahlen auf dich zu. So, je nachdem, wie groß dein jährliches Umsatzvolumen und der Deckungsbeitrag vor allen Dingen ist, siehst du, dass das ganz schöne Hausnummern sind, weil die meisten KMU machen ja nicht mal eine Million und dann hast du noch welche, die machen eine Million und dann bleiben ganz wenige übrig, die sind im zweistelligen oder dreistelligen Millionenbereich unterwegs und dann haben die ganz wenigen, ganz großen, die interessieren uns hier jetzt gar nicht. Ja, das sind ja im Prinzip auch mehr oder weniger kleinere Konzerne mit den gleichen Problemen und so weiter. Wurscht. So, das heißt, wenn du den durchschnittlichen kleinen mittelständischen Unternehmer hast, der irgendwie Umsätze, keine Ahnung, 500.000, 600.000, 800.000 hat, und der zahlt ein paar Mal im Jahr, nehmen wir nur die 43.000. Ja, nehmen wir 4 Mitarbeiter gehen weg. So, Ramba Zamba, bist du schon bei knapp 200.000 Euro, die du mal eben ins Klo gespült hast von deinen 800.000. 25% deines Jahresumsatzes sind wir einfach so weggegangen. So, und da sind wir eben noch gar nicht bei den ganzen Sachen mit Produktivitätsverlusten und so weiter. Ja, so ein bisschen bei der inneren Kündigung, ja, ist richtig, aber das geht noch viel, viel, viel weiter. So, wenn wir uns die Produktivitätsverluste nämlich direkt mal anschauen, dann kann man davon ausgehen, dass das um die 100 Milliarden Euro sind. Dann haben wir nochmal zusätzliche Verluste durch schlechte Führung von ungefähr 50 Milliarden Euro, sind wir bei 51 Milliarden Euro. Ja, wenn du dann die 113 Millionen nimmst, die aus der inneren Kündigung resultieren, das sind nämlich alles so Effekte wie erhöhte Konflikte, Fehlerquote, pipapo. Ja, es ist nicht nur Produktivität, sondern die Opportunitätskosten sind wahrscheinlich viel höher als alles, was ich hier erzähle. Aber die kannst du ganz schwer rausrechnen, weil du das nicht genau sichtbar machen kannst. Zumindest macht es keiner. So, dann kommt der hohe Krankenstand, der immer höher wird, der den Unternehmen wahnsinnig viel Probleme macht. Ja, du hast die Lohnfortzahlung, du hast natürlich dann weitere Effekte. Du hast die erhöhte Belastung der Mitarbeiter, die Arbeit übernehmen müssen. Jetzt sind die mehr gestresst. Führung trägt auch in diesem Fall nicht dazu bei, dass es besser wird. Die haben jetzt auch keinen Bock mehr. Da meldet sich der Nächste krank, da meldet sich der Nächste krank, der Nächste kündigt. Da muss jemand Neues reinkommen, den muss er einarbeiten. Der belastet das Team auch noch zusätzlich. Schon wieder jemand krank. Also es dreht sich fröhlich im Kreis und es dreht sich immer schneller. Und ein Problem führt letztlich zum nächsten. Allein die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall waren im Jahr 2024 für die deutschen Arbeitgeber 82 Milliarden Euro. Ja, ihr könnt mal im Kopf mitrechnen, die ganzen Zahlen, die ich aufzähle. Wir sind jetzt schon bei über 300 Milliarden. Das ist ein Anstieg von 10 Milliarden innerhalb von 2 Jahren. Ja, also hier, der Krankenstand geht massiv nach oben und die Hauptursache dafür sind die psychischen Erkrankungen und die Hauptursache für das Zunehmen dieser psychischen Erkrankungen, was man wahrscheinlich in vielen Fällen mit Anführungszeichen versehen muss, oh whatever, ist die Arbeitsumgebung, ist die toxische Unternehmenskultur. Die Leute haben Stress, die fühlen sich beschissen, die haben keinen Bock darauf, die wollen das nicht, die werden depressiv. Burnout ist nur eine kleine Teilsumme daraus. Ja, so. Entgeltfortzahlung durch Arbeitgeber bei der Krankheit machten im Jahr 2024 gut ein Viertel aller Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung aus. Wir reden hier über Summen, Leute. Und das deutsche Unternehmertum sagt nur, die Politik muss was machen. Das sind Dinge, die habt ihr selber in der Hand. Ich muss es mal ganz konkret an der Stelle sagen. Ihr habt das selber in der Hand. Hier habt ihr Spielraum. Das könnt ihr selber beeinflussen. Ihr könnt euch unfassbar viel Kohle zurückholen. Ihr könnt den Saus und Braus leben, wenn man mal davon absieht, wenn du ein tolles Leadership hättest, eine tolle Unternehmenskultur, deine Mitarbeiter wirklich performen würden, du die wirklich mal selektieren würdest, die ganzen Vollidioten rausschmeißen würdest, gute Leute reinholen würdest, wenn deine Sales endlich funktionieren würden, von denen über alle Branchen hinweg sozusagen global betrachtet 90% nichts taugen, aber überall rumhängen und nur Geld kosten. Und wenn die Umsätze nicht passen, dann holt man noch einen schlechten Sales dazu, weil wir brauchen mehr Sales mit, wir müssen mehr Sales machen. Leute, es passt ja gar nichts. Es passt ja wirklich gar nichts. Ja, und ich denke mir den Scheiß nicht aus. Das könnt ihr alles selber nachprüfen, könnt ihr alles selber nachlesen. So, jetzt haben wir hier schön Zahlen gesammelt, ja, und das ist noch lange nicht alles, aber ich glaube, das reicht erstmal. Also wir sind jetzt hier bei ungefähr 500 Milliarden, die pro Jahr mit steigender Tendenz der deutschen Wirtschaft verloren gehen. Und da braucht ihr nicht über Energiekosten, Bürokratiekosten und sonst irgendwas quaken. Solche Summen werden da kumulativ überhaupt nicht erreicht, nicht mal annähernd. Das ist nämlich der Punkt. Das könnt ihr nicht beeinflussen. Ihr könnt die Energiekosten nicht beeinflussen. Ihr könnt die Lohnnebenkosten nicht im eigentlichen Sinne beeinflussen, ihr könnt die Inflation nicht beeinflussen und so weiter. Ihr könnt die Zinspolitik nicht beeinflussen, aber ihr könnt alles, was mit den Menschen, was mit Produktivität, mit Qualität, mit Fulfillment, mit Standards und so weiter zu tun hat, das könnt ihr direkt beeinflussen. Ihr könnt den Krankenstand senken, ihr könnt die Fluktuationsrate senken, ihr könnt die Produktivität massiv erhöhen, ihr könnt die Fehlerquote senken, ihr könnt die Konfliktrate zwischen den Mitarbeitern senken. Das sind alles Dinge, die ihr direkt tun könnt und die bringen euch bares Geld. Punkt. Und zwar mindestens 30% Umsatzsteigerung bereits im ersten Jahr. Ja, und Gewinnsteigerung in ähnlichem Maße normalerweise, muss man fairerweise dazu erwähnen. So, jetzt kommen wir, ne, jeder spricht über den demografischen Wandel, über den Fachkräftemangel. 84% der deutschen Unternehmen geben bereits an, Fachkräftemangel zu haben. Was hat so gut wie keiner? Branding, Marketing, externe Sichtbarkeit. Ihr habt keine Kultur, die ihr zeigen könntet. Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr die zeigt. Wenn ihr die nicht zeigt, also was macht ihr? Ihr nutzt Agenturen, ihr nutzt diese ganzen Social Media Recruiting-Spastis, die kein Mensch braucht, weil das KI mittlerweile für euch besser erledigen könnte, aber whatever. Die ganze Branche braucht eigentlich keinen Mensch. Das hat mir ein Headhunter vor fast 15 Jahren selber mal gesagt. Er hat gesagt, Headhunter ist ein Beruf, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, aber die Unternehmen kriegen es selber nicht auf die Reihe, dafür zu sorgen, dass sie ausreichend gute Leute als Nachschub haben. Deswegen lebt die Branche davon sehr gut. Und was passiert mit Angebot und Nachfrage? Na klar, das wird immer teurer. Das heißt, die Kosten für eure Personalfluktuation werden ja immer steigen, weil die Headhunting-Kosten immer teurer werden und ihr braucht ja immer schneller immer neue Leute, weil ja der größte Teil nach 6 Monaten bereits wieder geht. Das heißt, hier dreht sich mal fröhlich die Geldverbrennungsspirale. Sieht irgendwie keiner. Es ist mir ein Rätsel. Ein Unternehmer ist für mich ein Mensch, der einen absolut scharfen Blick auf die Realität hat und die Fakten tagesaktuell sortiert und ganz genau weiß, was mit seiner Kohle passiert. 98% der deutschen KMU kennen ihre Fluktuationsrate nicht. Kein Mensch weiß hier, was mit seiner Kohle passiert. Leute, es ist ein echtes Drama. Wir haben ein Ausbildungsdefizit. So gut wie kein Unternehmer ist wirklich mal durch eine Unternehmerschule gegangen. Gott sei Dank gibt es mich, aber ich kann halt nur eine Handvoll Leute jedes Jahr betreuen. Von daher ist es eine gute Idee, zügig mit mir zu reden, weil meine Kapazitäten wären nicht größer, der Bedarf aber schon. Ich kann keine 3 Millionen Unternehmen betreuen, sondern pro Jahr 10, 20 maximal, je nachdem in welcher Intensität. Das war's. So, das heißt, wenn du einer von den Gewinnern sein willst am Marktplatz in den nächsten Jahren, wenn du deine Konjunktur selber machen willst, dann sollten wir beide uns mal dringend unterhalten. Oder du probierst weiter die anderen Pfeifen am Markt aus und kommst dann irgendwann zu mir. Aber wahrscheinlich reicht es dann nicht mehr, weil du mich nicht mehr bezahlen kannst. Naja, whatever, zurück zum Thema. So, also wir haben jetzt natürlich das Problem, dass die Babyboomer in den nächsten 10 Jahren zum größten Teil in den Ruhestand gehen. Ne? Dazu kommt, dass die Generation Z bis 2035 über 50% der Arbeitskräfte stellen wird. Ihr habt alle Riesenprobleme mit der Generation Z, weil ihr nicht wisst, wie ihr mit ihnen umgehen sollt. Das wäre ein Kulturthema, das wäre ein Leadership-Thema. Fairerweise muss man sagen, 50% der Generation Z kannst du wahrscheinlich auch wirklich vergessen in der Arbeitswelt. Ist aber egal. Wer ein tolles Unternehmen hat, wer eine tolle Kultur hat, wer tolles Leadership hat und wer Teams hat, die ausschließlich aus A-Playern selektiert worden sind, der wird keine Probleme haben, auch die wirklich tollen Leute aus der Generation Z zu bekommen. Und ich weiß von den SEAL-Teams in den USA, die Leute aus der Generation Z, die performen wie die Hölle. Also die sind genauso wie in allen anderen Generationen auch da, vielleicht sind es weniger. Es geht darum, sie zu finden und sie zu binden. Klingt ein bisschen wie im Herrn der Ringe, ne? Aber ungefähr so. So, also da braucht man nicht rumquatschen, die böse Generation Z, das ist nach wie vor der Ball in eurem Feld. Ihr müsst rausfinden, wie ihr damit umgeht. Punkt. Politik wird für euch das nicht regeln können. Also, die Babyboomer gehen alle raus. Was bleibt übrig? Nichts bleibt übrig, so ungefähr. Es fehlen tonnenweise Arbeitskräfte projiziert auf die nächsten Jahre. Na klar, jetzt muss man sagen, durch die ganzen Insolvenzen werden natürlich immer welche auf den Markt gespült. Frage ist, ob du nie haben willst. In den allermeisten deutschen Unternehmen sind mindestens 60% der Belegschaft falsch selektiert worden. Die sollten da nicht sein. Das sind Eier, mit denen du nirgendwo hinkommst. Die kannst du auch nicht mehr zu A-Playern machen. Ja, das mögen 30% sein, 20% sein. Meistens sind es über 50%, weil nie jemand sich überlegt hat, wen will ich eigentlich haben? Wer passt zu meiner Kultur? Kannst du ja auch nicht, wenn du keine Kultur hast. Das heißt, du wirst keine Teams aus A-Playern kreieren können mit den Leuten, naja, die halt einfach nicht da sein sollten. Ich will es mal schonend formulieren. Und man muss anfangen zu sortieren, denn das Einzige, was auf Dauer Bestand haben wird, ist ein Unternehmen, das ausschließlich A-Player rekrutiert und ausschließlich aus A-Playern besteht. Einige der erfolgreichsten Unternehmen der Welt haben das wunderbar vorgemacht. Netflix ist so ein Paradebeispiel dafür. Ja, dann wird halt mal die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen, wenn man merkt, dass die nicht performen wollen, ja, auch mit gutem Leadership. Und dann braucht man eben neue. Und dann kannst du halt mit einer kleinen Mannschaft riesen Performance abliefern. Du brauchst normalerweise einen Personalschlüssel, der ist um den Faktor 10 geringer. Also, ja, Da ist, glaube ich, eine Menge Spielraum noch drin, was den Fachkräftemangel angeht. Naja, aber nur, es kommen halt viel zu wenig nach. Das mit der Migration funktioniert ja irgendwie auch nicht so wirklich, haben wir festgestellt. Da kommen eben nicht nur Ärzte und Ingenieure und sowas und Top-IT-Techniker. Und auch wenn man versucht, wirklich diese Fachkräfte aus dem Ausland gezielt anzuwerben, naja, die wollen nicht nach Deutschland, weil es hier scheiße ist, weil es hier keine Meinungsfreiheit gibt, weil das ganze Land links versifft ist, weil es totalitär geführt wird, weil die Steuern zu hoch sind, heißt es immer, nee, das sind nicht, weil die Steuern zu hoch sind. Die Leute gehen gerne nach Schweden, die Leute gehen gerne in die Schweiz, das sind Hochsteuerländer. Schweiz weiß ich gar nicht, wahrscheinlich stimmt das nicht, aber Schweden ist ein Hochsteuerland, es gibt andere Hochsteuerländer, wo die Leute gerne hingehen zum Arbeiten, einfach weil es da geil ist zum Arbeiten. Die Leute wollen nicht nach Deutschland, weil es hier scheiße ist. Wir haben eine beschissene Willkommenskultur, Deutschland liegt auf dem Expat-Index irgendwie auf Platz 50 plus irgendwas. Ja, die kommen hier nicht her, weil es hier nicht schön ist, weil sie nicht gut behandelt werden. Haha, ungefähr so wie die deutschen Arbeitnehmer, die in aller Regel auch nicht gut behandelt werden. Es ist ja nun mal einfach so. Und es wird Zeit, sich mal mit der Realität auseinanderzusetzen, anstatt immer nur zu sagen, da werden immer die Unternehmer beleidigt. Nee, es ist schlimm, in deutschen Unternehmen zu arbeiten. Ich hab's selber durch. Es ist furchtbar. Und anstatt mal zu sagen, okay, es ist offensichtlich furchtbar, bei uns zu arbeiten, was können wir tun? Sagt der Deutsche, nee, jetzt hat sie mich aber beleidigt, wir sind doch hier im deutschen Land der Dichter und Denker. Ja, ihr müsst mal von eurem Ego runterkommen, akzeptiert doch einfach mal, was scheiße ist in eurer Welt, dann könnt ihr das auch ändern. Das ist doch das Einzige, worum es mir geht. Ja, mir geht es nicht darum, euch hier irgendwie anzuschwärzen oder euch zu beleidigen. Das ist die knallharte Realität, die sich in den Daten niederschlägt. Die Ergebnisse sind so, die Zahlen sind so. Man muss da nicht rumphilosophieren, das ist real. Und wenn du dich beleidigt fühlst von der Realität, dann ist das dein Problem, weil die Realität schert sich nicht um uns alle. Das ist einfach mal so, ja. So, 2026 wird faktisch die Arbeitnehmerschaft das erste Mal komplett um 40.000 Personen sinken, egal was für Effekte da zum Tragen kommen. Ja, und da helfen auch die ganzen Insolvenzen nur begrenzt mit, weil da werden immer wieder Leute frei, die werden vom Markt gleich aufgesogen. So, das ist es doch. Ich weiß doch gar nicht, wie man drauf kommt. Wir kriegen eine Massenarbeitslosigkeit. Also wenn wir eine Massenarbeitslosigkeit kriegen, dann sind das halt alles diese völlig unqualifizierten Leute, für die es halt nur begrenzten, ich sag mal, Nutzen gibt. Soll jetzt nicht unscharmant klingen. Was aber überwiegend gesucht wird, sind halt Fachkräfte, Facharbeiter und so weiter. Ja, wirkliche Fachleute. So, da wird es keine Arbeitslosigkeit geben, auf lange Zeit nicht. Wir haben Arbeitnehmermarkt schon lange. Die können sich das aussuchen. Deswegen ist ja die Fluktuationsrate so hoch. Herrschaft. Die Zusammenhänge sind wirklich letztlich nicht wahnsinnig kompliziert. So, 84% der Betriebe sind von Personalproblemen betroffen, habe ich schon gesagt. 43% können offene Stellen nicht mehr besetzen. Fast die Hälfte alle. Ja, Fachkräftezuwanderung funktioniert nicht. Wir haben eine riesen Fachkräfteabwanderung. 200.000 qualifizierte Leute verlassen jedes Jahr Deutschland. So, da sagt man auch immer, ja, das liegt alles an der Politik. Nee, das liegt nicht alles an der Politik. Wenn es hier geil ist, in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten, dann bleiben die Leute auch da. Ich kenne ja auch solche Unternehmen, zum Glück, sonst würde ich den Job gar nicht mehr weitermachen, weil ich denken würde, es hat alles keinen Sinn und ich bin verrückt. Nee, es gibt diese Unternehmen in Deutschland. Und da bleiben Leute gerne. Und da kommen sogar Leute aus dem Ausland, um in Deutschland zu arbeiten, weil es da so geil ist. Die Leute gehen weg, weil es in deutschen Unternehmen nicht schön ist zu arbeiten. Leute, das ist nur eine weitere Bestätigung. Ihr könnt nicht immer die Politik ranziehen. Die Politik muss immer alles lösen. Die Politik ist immer an allem schuld. Nein, ist sie nicht. Die Politik ist nicht daran schuld, dass es in deutschen Unternehmen offensichtlich keinen Spaß macht zu arbeiten. Da kann sie nichts für. Die kann was für die Steuern, die kann was dafür, dass unsere Straßen maximal unsicher sind, die kann was dafür, dass die Infrastruktur zerfällt und so weiter, richtig. Und das spielt sicherlich auch mit in das Bild hinein. Aber glaubt es mal nur, dass die Leute, also auswandern ist mal nicht eben so eine Kleinigkeit. Und das Vaterland zu verlassen, ist eine harte Nummer. Ich überlege auch schon seit Jahren, es wird sein müssen. Aber das ist nichts, was man mal so eben aus dem Ärmel schüttelt, weil das ist eben nicht wie mal ein längerer Urlaub oder ein halbes Jahr mit Visum oder so, sondern das war's dann. Im Idealfall sollte es das dann gewesen sein. Viele kommen ja sowieso früher oder später wieder zurück, ne? So. Das heißt, die Leute machen sich das nicht leicht. Und da muss schon eine ganze Menge von Dingen zusammenkommen, bis man dann tatsächlich die Segel streicht. Und die Arbeitnehmer, die gehen nicht. Du kannst das nicht mit irgendwelchen Millionären vergleichen, die sagen, ja, ich habe hier 10 Millionen auf dem Konto, meine Frau fühlt sich nicht sicher, komm, wir ziehen nach Dubai, alles kein Problem, ist mir eh egal, muss nichts arbeiten. Sondern es sind Leute, die überlegen schon richtig. Und Es ergibt insgesamt keinen Sinn. Es ergibt draußen keinen Sinn, es ergibt drinnen keinen Sinn, so ungefähr, ja, vor der Unternehmenstür, hinter der Unternehmenstür, und dann sind sie halt irgendwann weg. Und wir haben diesen Brain Drain, 200.000 pro Jahr gehen raus, und was wir an Fachkräften, echten Fachkräften aus dem Ausland kriegen, das ist ja nicht mal die Hälfte davon. Also es ist ja völlig irre, warum müssen wir die aus dem Ausland holen, anstatt dass wir schauen, dass unsere eigenen Leute da bleiben, weil es hier so geil ist, in Deutschland zu arbeiten, weil man hier wirklich was wuppt, weil man hier was macht, weil man innovativ ist, weil man reagiert, weil man sich eben nicht hinlegt, sobald irgendein kleines Problem auftaucht und sagt, oh mein Gott, wir sind alle Opfer, wir sind so hilflos, wir können nichts machen, sondern indem man vielleicht mal hier wirklich Dinge wieder anpackt und zeigt, dass man Eier hat. Ja, so ein bisschen männlicher agieren einfach. Auch wenn das viele jetzt schon wieder ganz furchtbar erschreckt, und dann seht ihr genau, wo das Problem ist. So, dann haben wir das Problem mit der Überalterung der Unternehmerschaft. 54% sind 55 Jahre sogar oder älter. Das heißt, es sind alle die, die jetzt rausgehen. Nachfolger gibt es nicht, knapp eine Viertelmillion finden keinen, es ist nie dafür gesorgt worden, und viele sind einfach nicht attraktiv für die Übernahme, weil sie in so einem schlechten Zustand sind. Sei es die Unternehmenskultur oder die strukturelle Situation, die finanzielle Situation. So, ist ein Riesendilemma. Das heißt, wir kriegen natürlich auch da ein riesiges Wirtschaftsproblem, wenn mal eben ein paar hunderttausend Unternehmen wegfallen. Es ist ja ein Wirtschaftskreislauf, nicht wahr? Und wenn da niemand mehr da ist, mit dem Geschäfte machen kannst, dann wird es irgendwann doof. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll für jemanden, der richtig Geld hat. Du kannst dir jetzt geile Unternehmen zusammenkaufen. Ja, muss man auch fairerweise sagen. Nur um es mal erwähnt zu haben. So, also wir haben die völlige Überalterung, Nachfolge, man kümmert sich nicht um Nachfolger. Nochmal, auch das ist ein Kultur- und Leadership-Thema. Das sollte selbstverständlich längst erledigt sein. Ist nicht so. Man fängt an, sich Gedanken zu machen, 2 Tage vor der Übergabe so ungefähr. Verkauf kriegst du es dann am Ende oft auch nicht mehr, und dann gehen sie halt in Liquidation oder am Ende sind sie doch insolvent. So, Nachfolgekrise haben wir. Gegründet würde auch nur in einem kleinen Maße. Das heißt, es gehen deutlich mehr Unternehmen aus dem Markt, als in den Markt reinkommen. Die Unternehmen, die verkauft werden sollen, die sind oft einfach vom Kaufpreis nicht interessant, weil er halt rein rechnerisch über das Berechnungsverfahren zwar möglicherweise in Anführungszeichen richtig ist, aber wenn man dann guckt, was man dafür kriegt, zum Beispiel eine Belegschaft, die komplett kaputt ist, weil es dort eine toxische Unternehmenskultur hat, ja, damit kannst du nicht arbeiten, und da willst du auch nicht mit anfangen, weil das kriegst du ja schon nicht mehr geregelt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Mitarbeiter sind demotiviert, massive Investitionen und Modernisierungen sind häufig erforderlich, und dafür willst du einfach nicht die Kohle hinlegen. Und das ist der Punkt, die kannst du nicht verkaufen, die werden nicht übernommen. Ja, ist ein Problem. Man hätte sich vielleicht bei Zeiten mal drum kümmern sollen. Ja, so, haben wir noch was vergessen? Ach ja, Energiekosten, gut, die sind halt hoch. Wir haben noch ein paar externe Faktoren, gut, aber die kommen halt zusätzlich als Brandbeschleuniger rein. Energie, Löhne, Inflation, Lohnnebenkosten, Bürokratie, alles richtig. Daran könnt ihr aber, wie gesagt, nichts ändern. Das heißt, das sind die Faktoren, die kriegt ihr aus dem System nicht raus. Ihr aber alle hofft, dass diese Faktoren auf magische Weise von der Politik aufgelöst werden. Und wer so blöd ist, sich immer noch die Geschichte zu erzählen, dass die doch mal endlich aufwachen müssen, versteht es doch endlich. Das wird nur noch schlimmer werden. So, aber ihr hofft, dass diese unveränderlichen externen Faktoren für euch von einer magischen Hand gelöst werden, damit ihr euch weiterhin nicht um eure internen Probleme kümmern müsst. Macht die Augen auf, liebe Unternehmer. Das ist eure Schuld und eure Verantwortung. Ihr verschließt die Augen vor dem, was ihr wirklich tun könnt. Ihr verschließt die Augen vor den Zuständen in euren Unternehmen, die, wie ich hier aufgezählt habe, das sind alles offizielle Zahlen, die sind von der KfW, die sind vom IFO, die sind vom Gallup Report und noch von anderen. Ja, sind alles keine Dinge, die ich mir ausdenke. Ihr verschleudert mal eben 500 Milliarden Euro, wahrscheinlich deutlich mehr pro Jahr, und quakt drüber, wie schlimm die Energiekosten sind. Das ist ein schlechter Scherz. Das ist echt ein richtig schlechter Scherz. Hört mal auf, euch die ganze Zeit mit extern zu beschäftigen, akzeptiert, wie die Situation ist, und findet Workarounds. Das ist nämlich das, was ein Leader tut. Priorisieren und ausführen. Gesetz Nummer 3 von Leadership. Default aggressive, das heißt aggressives Handeln. Das ist eins der Mindsets von Leadership. Wenn ihr alleine die 2 nehmen würdet, wärt ihr ganz woanders. So, natürlich sind gerade die kleinen und mittleren Unternehmen extrem von diesen Dingen betroffen. Sinkende Umsätze, hohe Kosten im Personalbereich, Krankenstand, Fluktuationsrate, steigende Löhne, steigende Lohnnebenkosten. Ja, natürlich geht für euch die Schere immer weiter auseinander. Da kommt ihr nicht mehr klar. Also, was könntet ihr tun? Ihr könntet eine Menge tun. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann sprecht halt mit mir. Ich erkläre euch das, ich zeige euch das. Es funktioniert. So. Knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen rechnet mittlerweile, dass die Gewinnmargen noch weiter sinken werden. Leute, warum denn? Ihr habt aufgegeben. Das ist das Ding. Die meisten haben aufgegeben. Gleichzeitig sagen über 60%, dass sie dringend investieren müssen, damit sie überhaupt noch konkurrenzfähig sind. Es funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Und das Problem ist, alle warten so lange, bis ihnen die Kohle ausgeht. Und ich habe das dieses Jahr schon mehrfach erlebt. Anfang des Jahres, in den ersten 3 Monaten, sind mehrere Unternehmer zu mir gekommen, die dringend meine Hilfe brauchten, weil es eben nicht funktioniert, weil die Mitarbeiter nicht performen, weil ihnen bereits die Umsätze weggebrochen sind, weil sie bereits mit dem Fulfillment nicht mehr hinterherkommen, weil die Konflikte zu groß sind und so weiter. Also wirklich dringender Bedarf. Sehr schöne Erkenntnis, wir müssen dringend dran was arbeiten. So, und was stellt sich am Ende heraus? Letztlich hatten wir es in mehreren Fällen mit einem, wenn man es juristisch betrachtet, sogar mit einem Eingehungsbetrug zu tun, weil dann plötzlich klar wurde, oh, deine Rechnung kann ich aber nicht bezahlen. Und ich kann es nicht anders sagen, da waren sie auch noch so schlau, letztlich im Gespräch wörtlich zuzugeben, dass sie das auch zu dem Zeitpunkt schon wussten, wo sie den Vertrag unterschrieben haben. Ja, und dann brauchen wir nicht über irgendwie Kaufmannsehre hier noch zu reden. Wenn Unternehmer aus irgendeinem Grund entweder überinvestiert sind, ja, das habe ich auch miterlebt, da holt man sich jede Menge neue Mitarbeiter und so weiter rein und dann merkt man kann es am Ende alles gar nicht mehr bezahlen und dann möchte man noch jemanden, der die Teams da solide formt und dann sagt man dem am Ende, ja, April, ne? So, also zum Thema Vertrauen im Unternehmertum, merkt ihr alle, man kann so gut wie keinem mehr trauen und das ist nämlich das Ding, was ich eigentlich damit sagen wollte, wartet nicht, bis ihr pleite seid, weil umsonst helfe ich euch nicht. Und auch sonst keiner auf dem Markt. Man investiert, solange man flüssig ist. Aber das Ding ist ja, alle haben ja Schiss, dass ihnen die Kohle ausgeht. Und zwar zu Recht, weil ihr seht, dass die Missstände in eurem Unternehmen grassieren. Ihr seht, wie die Kohle überall flöten geht. Ihr wisst gar nicht, warum. Weil ihr kennt die Fluktuationsraten nicht. Ihr wisst nichts über die Mitarbeiter. Ihr wisst nicht, ihr messt die Produktivität gar nicht. Ihr messt den Return on Investment pro Mitarbeiter gar nicht. Und. Aber ihr merkt nur, die Kohle wird immer weniger. Und weil ihr nicht an euren Problemen arbeitet, brennt das immer weiter und es brennt immer schneller und ihr merkt, oh, die Kohle wird immer weniger, also versucht ihr eure Kohle festzuhalten. Natürlich wollt ihr da nicht investieren. Psychologisch ist das absolut verständlich, aber es ist natürlich auch logischer Nonsens. Weil ich muss dafür Geld investieren, damit es endlich aufhört zu brennen. Ich kann mir nicht bezahlte Feuerwehrleute holen, wenn ich pleite bin. Da fackelt die Bude halt ab und genau das erlebe ich immer wieder mit. Und dann kommt es eben zu solchen unschönen Verhaltensweisen, die natürlich individuell sind, aber leider sehr, sehr normal geworden sind mittlerweile, dass dann schlicht und ergreifend einfach gelogen wird, dann werden Verträge unterschrieben, Leistungen abgerufen und am Ende heißt es dann, ja, weißt du, wir haben ja so viele neue Leute eingestellt und da habe ich noch den neuen Standard aufgemacht und ja, jetzt habe ich halt kein Geld, ne? Ja, das heißt, du bist letztlich insolvent. Ja, also ich bin keiner, der Leute vor das Insolvenzgericht zahlt, aber weißt du, manchmal macht man sich schon Gedanken, wo sind wir da eigentlich angekommen? Früher haben sich Leute mal die Hand gegeben, hat miteinander Geschäft gemacht, heute brauchst du 35-seitige Verträge, am besten noch Schufa-Auskunft, Kreditreform, bevor du irgendjemandem eine Leistung anbieten kannst. Aber das kann es doch nicht sein, Leute. Das ist doch alles nicht mehr cool. So, und was kommt am Ende dabei raus? Der Unternehmer ist das Problem. Der Unternehmer und seine Verhaltensweise, der Unternehmer und seine charakterliche Bildung, der Unternehmer und seine Realitätsverweigerung. Und es tut mir leid, sorry, not sorry, Leute. Ihr wollt es nicht hören, ihr wollt es nicht wissen. Ich weiß, die meisten sind wahrscheinlich schon gar nicht mehr an Bord hier an der Stelle, ist mir auch völlig egal. Das ist mein Job, euch zu sagen, was ihr hören müsst. Für die ganz wenigen, wo das auf fruchtbaren Boden fällt, hat sich das gelohnt. Weil das ständige über den Kopf streichen und das ständige wird schon und irgendjemand wird schon kommen und irgendwann kommt der Heiland und rettet euch alle. Und dann kannst du jedes Szenario ziehen, was du willst. Plötzlich kriegt der Herr Merz die Erleuchtung oder die AfD gewinnt die Wahl und dann wird alles besser. Nee, das wäre die gleiche Scheiße, nur in Blau. Ja, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Da geht's auch gar nicht über rechts oder links, sondern es ist alles die gleiche Mischpoke. Es ist alles die gleiche Soße. Die haben gar nicht die Möglichkeit, was großartig anders zu machen, weil die genau in den gleichen finanziellen, wirtschaftlichen Strukturen eingebunden sind, weil man die den Arsch hochbindet, wenn die machen, was man machen müsste. Das hier, wir brauchen in Deutschland einen kompletten Systemwechsel letztlich. Aber das ist nicht das Thema hier. Wir haben auch in diesem System massenhaft Spielraum. Und mal davon abgesehen, Ihr könntet auch euren Einfluss einfach ganz anders geltend machen, wenn ihr euch wirklich mal organisieren würdet. Aber das ist jetzt nicht das Thema hier. Wir sind mit dieser Episode durch. Ich glaube, ich habe sehr deutlich gemacht, was da alles zusammenkommt. Und ihr habt halt wirklich das Problem, ihr investiert nicht. Ihr investiert nicht in die Digitalisierung. Da ist massenhaft zu tun. Ihr investiert nicht in eure Cybersecurity. Da ist massenhaft zu tun. Ihr investiert nicht in euer Marketing und euer Branding. Da ist massenhaft zu tun. Ihr habt keine Zeit, all diese Dinge anzustoßen. Warum? Weil ihr die ganze Zeit im menschlichen Bereich unterwegs seid, weil ihr jeden Tag mit Mitarbeiterproblemen zu kämpfen habt, mit der schlechten Performance, mit der niedrigen Produktivität, mit dem Problem, die Mitarbeiter verursachen, auch beim Kunden. Ihr springt ein, ihr löscht die Feuer. Natürlich habt ihr keine Zeit, um euch um einen richtig guten strukturellen Unternehmensaufbau zu kümmern. Und da kommen ja auch noch Prozesse, Systeme und Strukturen mit dazu, die auch aufgebaut werden müssen, die unterhalten werden müssen. Und eigentlich sollte das bereits alles etabliert sein. So, und dann kommt einer wie ich und sagt, okay, du brauchst Digitalisierung, du brauchst Cybersecurity, du musst dich mit KI beschäftigen, wie sieht deine Marketingstruktur aus, wie sieht's mit deinem Branding aus, wie sieht's mit Leadership und Kultur aus, okay, bringe ich dir alles bei, hast du keine Zeit dafür, weil dir die ganze Zeit Feuer löscht. Warum löscht ihr die ganze Zeit Feuer? Weil die menschlichen Probleme eben überwiegen in den Unternehmen. Das ist immer der größte Faktor, ist der größte Kostenfaktor, ist der größte Zeitfaktor, ist der größte Energiefaktor auch für den Unternehmer. So, daran wird nicht gearbeitet. Dort wird kein Investment gemacht. Das heißt, es läuft weiter in die Kohle aus dem System. Wir haben kein Geld für Marketing, wir haben kein Geld für Branding, weil auch dafür wirst du früher oder später Experten brauchen. Was ja auch gut und richtig wäre, weil du kannst ja nicht alles selber machen. So, du brauchst Leute, die dir bei der Digitalisierung helfen. Du brauchst Leute, die dir bei der Implementierung von KI unter Umständen helfen. Die kannst du alle nicht bezahlen. Warum? Weil dir der personelle Bereich deine ganze Kohle auffrisst. Und auf Kundenseite funktioniert es auch nicht so richtig gut. Aber da lass uns jetzt nicht drüber reden, wie schlecht die Sales bei den meisten Unternehmen laufen. Und jetzt hängt ihr in dem Dilemma drin. So, also ihr habt die hohe Fluktuationsrate, ständig gehen Leute raus, kommen neue Leute rein. Die Belastung für die anderen Mitarbeiter ist extrem hoch. Wenn einer gekündigt hat, wenn einer krank ist, die anderen müssen es ausgleichen. Jetzt fangen die an auszubrennen. Die überlegen, jetzt will ich hier noch weiter sein. Ständig fehlt einer, ständig ist der Personalschlüssel nicht in Ordnung. Die Konfliktrate steigt an, die Fehlerquote steigt an, die Produktivität geht noch weiter runter, die Zufriedenheit geht noch weiter runter. Merkst du, wir hängen in einer Spirale fest. So, wo ist der Ausstieg? Ganz einfach. Der Ausstieg ist einzig und allein im Bereich Leadership zu finden. Wenn du das Thema priorisierst und auf die Kette kriegst, bist du innerhalb von 6 bis 12 Monaten auf einem ganz anderen Planeten angekommen und auf einmal sind Geld und Zeit für all die anderen Dinge da. Und dann hast du innerhalb von 2, 3 Jahren Unternehmen so aufgesetzt, wie es wirklich sein müsste, wo alle Strukturen passen, wo Marketing läuft, wo Branding läuft, wo deine Marke wirklich ein Bewusstsein erzeugt hat da draußen, ja, wo du mit der Marke direkt verknüpft bist, das ist nämlich leider wichtig. Du hast deine digitalen Dinge unter Kontrolle, Digitalisierung ist technische Ausstattung, Internetauftritte, Branding, Cybersecurity hast du auf der Reihe und du hast das Thema Kultur und Leadership gemanagt. Und wenn du dann noch einen guten CFO mit an Bord hast, dann hast du so ein Ding hingestellt. Damit kann man arbeiten und damit wird man auch jede Krise und jeden noch so perfekten Sturm überstehen. Und das ist das, was ich mache. Das ist das, wobei ich Unternehmern helfe. Tada. Also, denk mal ordentlich drüber nach, was ich heute erzählt habe. Recherchiert mal selber die Zahlen. Macht euch mal ein Bild, wie viel könntest du einsparen? Was wäre, wenn wir bloß 30% deiner Fluktuationsrate reduzieren würden? Da sind wir noch gar nicht bei Produktivität und so weiter. Was würde das wirtschaftlich für dich bedeuten? Und was für ein Investment wäre das für dich wert? Also, du weißt, wenn du mit mir sprechen willst, Link ist in den Shownotes. Ich bin der dir zeigen kann, wie das Ganze funktioniert.
So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.